An diesen Abenden, und heute ist der letzte Abend, an diesen Abenden haben mehrere Personen, die dabei waren, je nachdem an welchen Abend zu den Themen, aber auch generell zum Thema Christsein und Glaube immer wieder Fragen gestellt. Und eine Sache kam mehrmals und ich habe gedacht, dass ich sie, auch wenn sie nicht direkt zum Thema passt, heute doch reinschieben will noch. Weil ich glaube, dass es eine sehr, sehr wichtige Sache auch ist und eine Sache, die immer wieder auch Christen, die glauben, manchmal zum Stolpern bringen. Nämlich wenn Menschen kommen und sagen, du, aber Christentum, das war ja nicht immer nur Licht oder ist nicht immer nur Licht. Da gibt es in der Geschichte ganz viele Dinge, auch in der Gegenwart ganz viele Dinge, die nicht schön sind. Da werden dann in der Regel die Kreuzzüge erwähnt. Ich könnte einen kleinen Vortrag halten über die Kreuzzüge, aber das wäre dann zu lang heute. Deswegen lassen wir es heute mal sein, vielleicht ein andermal. Aber das waren Dinge, die waren nicht schön. Oder wenn wir gerade auch noch mal in die letzten Jahre sehen, und das ist sicher nicht nur eine Sache der letzten Jahre, aber Missbrauch in den Kirchen. In verschiedensten Formen und Arten und Mengen und Stärken. Ja, das ist wahr, Kreuzzüge, Missbrauch, viele Dinge oder manche Dinge, die nicht schön sind und mit denen auch ich mich als einer, der das Christentum vertritt, als Pastor, als Missionar, als jemand, der Vorträge hält zum Thema Christentum, als gläubiger Christ, mit denen ich mich nicht schmücken kann und will, von denen ich mich auch ganz bewusst distanziere und sage, ja, diese Dinge, das war nicht gut. Aber ich will auch Folgendes dazu sagen, weil es mich manchmal ein wenig ärgert, wie einseitig das Thema ist. Nämlich zuallererst mal, dass das ja nicht nur im Christentum so ist, sondern dass wir in allen Religionen, Ideologien und sozialen Systemen genau das finden. Interessanterweise ist es so, dass, ich weiß nicht, wie es hier im Südtirol in Italien ist, aber in Deutschland sehr stark all diese fernöstlichen Religionen ganz, ganz viel Aufwind haben. Und die Menschen reden zum Beispiel über Buddhismus oder Hinduismus und so weiter. Aber wir wissen genau, dass es dort diese Dinge, ähnliche Dinge ganz genauso gibt. Also es gab schon in der Geschichte zum Beispiel des Buddhismus über viele, viele Jahre eine gewaltsame Ausbreitung der Religion. Da wurde genauso, ich sag mal, oder ähnlich wie in den Kreuzzügen versucht, mit Gewalt Menschen dazu zu bringen, dass sie sich der Religion, also dass sie mitmachen in der Religion, das glauben sollen, das gab es ganz genauso. Und wenn es interessiert, ich habe die Namen der Könige, die das damals auch wirklich durchgezogen haben. Und so ist es bis heute noch, dass zum Beispiel der Buddhismus mit drin verwickelt ist oder verstrickt ist in gesellschaftspolitische Machtstrukturen im Tibet oder in Sri Lanka. Ich habe mit einem Mann aus Sri Lanka in London mal lange darüber gesprochen. Und als ich ihm gesagt habe, ich bin Christ, hat er gesagt, Christ will ich nicht werden, aber ich will auch nicht das bleiben, was ich bin. Und zwar genau aus dem Grund. Ja, und so könnte ich weitermachen. Also es gibt nicht das nicht nur beim Christentum, und das sage ich auch gleich, warum. Aber diese Einseitigkeit, die ist schon manchmal erschreckend. Auch politische Systeme, ich glaube, da brauchen wir gar nicht reden. Der Kommunismus, der sich selber immer anpreist als die Lösung, damit Menschen zueinander finden und gleichgestellt werden, hat das noch nie und nirgends geschafft. Sondern da wurden die Unterschiede noch größer, die Ungerechtigkeit noch stärker. So auch dass irgendwelche politischen Systeme da irgendwie beispielhaft wären und, oder besser dastünden wie das Christentum, no go. Da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und? Dazu kommt noch eins, dass wenn ich weltweit unterwegs bin, und das bin ich auch, ich merke, dass ein großer Teil, wenn nicht der größte Teil der guten Dinge, die auf dieser Welt passieren, auf Wurzeln des Christentums beruhen. Zum Beispiel, darf ich mal ein paar Beispiele bringen? Die ganze Hospizbewegung in den meisten Ländern dieser Welt kommt aus einem christlichen Gedanken. Also die Begleitung derer, die eigentlich nicht mehr lange zu leben haben, aus irgendwelchen Gründen, das ist ein christliches Werk oder hat eine christliche Wurzel. Da denken wir zum Beispiel an eine Mutter Teresa, die einer der Kandidatinnen war, die das vorbildhaft gelebt hat, nicht nur mit den Kranken, die ausgestoßen waren, sondern eben auch denen, ja, die am Sterben lagen. Und sie selber hat dann gesagt, als Christin, sie haben wie Tiere gelebt, sie sollen wenigstens wie Menschen sterben. Also dieser Gedanke ist ein christlicher Gedanke. Ehe, Familieneinrichtungen weltweit, die meisten davon sind christliche Einrichtungen. Dass man ein Ende gemacht hat in den meisten Ländern dieser Welt mit Pädophilie und also auch die Kinderschänderei, ja, das ist etwas, das findet man schon 100 nach Christus in den ersten Dokumenten der Christen. In der Didache, ein ganz wichtiges Dokument der ersten Christen, findet man ein klares Wort dagegen. Und so könnte man weitergehen. Genitalverstümmelung in manchen Ländern dieser Welt wurde durch Christen beendet. Oder es sind Christen, die das vor Gericht bringen. Armenfürsorge, Witwenfürsorge, Waisenfürsorge, Krankenpflege, Blindenfürsorge, Behindertenwerke, Aussätzigenfürsorge, Altenpflege, Diakonie, Kriegsopferfürsorge, Gefangenenfürsorge, Obdachlosenfürsorge. Weltweit, fast, nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich von Christen gemacht. Und deswegen wehre ich mich, uns ärgert mich ein bisschen, wenn man nicht differenziert. Ja, ich weiß um diese dunklen Dinge, aber ich weiß um das viele Gute. Ich war selbst in Südamerika, in Ecuador 10 Jahre, so gut wie alle Schulen, die sie dort finden, haben eine christliche Wurzel. Und ohne die christliche Wurzel gäbe es keine Schulen, also keine Schüler, die Kinder hätten keine Bildung. Die Unis sind christliche Unis. Und selbst wenn die westliche Welt sich da immer mehr von distanziert, sodass man in den Uniräumen kein Kreuz mehr hinhängen kann, sie sollten mal auf ihre Wurzeln schauen. Und die meisten würden finden, dass sie genau daher kommen. So könnte man noch weitermachen. Sklaverei. Es war ein Christ, der die Stimme laut erhob gegen Sklaverei. Ich habe hier eine ganze Liste. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch mal eine Stunde lang erzählen, was es bedeutet. Und deswegen glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu schnell sagen, ja, Christentum ist was Schlechtes, nur weil es eben diese dunklen Dinge gibt. Und ich will auch ehrlich sein, dass es auch bis heute Christen gibt, die dafür auch, wir nennen das im Christentum, Buße tun. Weil es uns leid tut, dass sowas im Namen des Christentums passiert ist und passiert. Es gibt Selbstkritik. Aber eine Sache ist sicher, das Christentum, der Gedanke des christlichen Glaubens ist nicht böse an sich, sondern es passiert das, was in vielen anderen Dingen auch passiert, nämlich dass der Mensch es schafft, aus Gutem Schlechten zu machen. Der Mensch erfindet gute Dinge und nutzt sie dann, um anderen zu schaden. Oder? Und das macht beim Christentum oder in Sachen Glauben oder Religion nicht Halt. Man nimmt eine Religion und macht daraus was Schlechtes. Ja, so ist das leider. Übrigens, und ich glaube, Jesus hat sich davon distanziert. Weil da kamen Menschen zu ihm und haben gesagt, wir haben in deinem Namen das gemacht und das gemacht. In deinem Namen, Religiosität. In deinem Namen das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und Jesus hat gesagt, hey, ich kenne euch gar nicht. Warum? Weil für ihn war nicht entscheidend, ob sie kommen in deinem Namen, eine Brosche hier hinmachen, einen Button, wo drauf steht, ich bin Christ oder so, sondern ob sie den Willen des Vaters tun. Und der Wille des Vaters ist das alles nicht, was so dunkel und negativ ist. Und deswegen, ja, es gibt es das Ganze, aber es gibt eine Menge, und zwar eine große, fast unüberschaubare Menge von Dingen, die Christen gemacht haben und bis heute tun, damit es Menschen besser geht. Ich war in der Bananenplantage in Ecuador, in den Kindern heute noch schwer arbeiten müssen und mit ihren Händen in ein Wasser eintauchen, von dem man sieht, weil es blubbert, das Zeug drin ist, das Ganze hier ihren Händen nicht gut tut. Aber ich kenne die Christen, die jeden Tag aufstehen dafür, dass das mal ein Ende hat. Die kenne ich. Und deswegen, ich muss ehrlich sagen, ich lasse mir das nicht einfach nur so hinsagen, sondern ich sage, ja, das stimmt, aber es gibt ein großes Aber. Und das ist das Aber des Christus, der immer gezeigt hat und gelebt hat, dass Nächstenliebe, dass das Miteinander, und das ist schon ein bisschen so die Kurve zum Thema heute, auch wenn es mit dem Thema nicht direkt zu tun hat, aber ich möchte die Kurve trotzdem schlagen, nämlich, dass das Miteinander von Liebe geprägt sein soll. Und Liebe ist immer das, nämlich dass es für den anderen ist. Selbstlose Liebe. Und schon sind wir beim Thema, gell? Beziehungen. Und die können auch gelingen. Wir leben in einer Welt, da hat man den Eindruck, Beziehungen können nicht gelingen. Wir leben in einer Welt, wo wir mehr hören davon, wie Beziehungen kaputt gehen, wie dass wir hören von denen, die gut gehen oder einigermaßen gut gehen. Wir hören ganz wenig davon, leider. Ich will so ein bisschen mal am Anfang den Begriff Liebe fokussieren, was das denn ist und was das bedeutet. Es könnte ja auch so sein, wie der Junge, der zum Papa geht und sagt, ich wünsche mir ein Einhorn zum Geburtstag. Und der Vater sagt dann, komm, sei realistisch. Okay, dann wünsche ich mir die wahre Liebe. Welche Farbe soll das Einhorn haben? Ja. Das ist ein Begriff, der scheint so weit weg. Wir reden von der Liebe, aber sehr oft merken wir, dass im Alltag, in den Beziehungen eben, dann die ganze Sache ganz schwer ist und schnell vorbei ist. Übrigens, ich weiß nicht, wie das ist hier in Südtirol, in Italien, in Deutschland. Ist aus der wahren Liebe die wahre, ohne H, Liebe geworden. Wo Menschen sich verkaufen und Menschen kaufen, was sie Liebe nennen und ganz sicher keine ist. Und nochmal, da ist Deutschland, das weiß ich aus Statistiken, nicht gerade ein Vorbild. Und das, obwohl wir ein Land haben in Deutschland, das so aufgeklärt ist und das so mitmenschlich immer sagt, vorgibt zu sein, aber an dieser Stelle absolut und total versagt. Nochmal, ich weiß nicht, wie es hier ist. Aber es ist nicht so schön, wie man manchmal tut in Sachen Liebe. So wie mal einer gesagt hat, Sehnsüchte in Beziehungen oder Liebe in Beziehungen, das sind die meistbefahrenen Einbahnstraßen. Man investiert und gibt, weil man will, dass Liebe gelingen kann und Beziehung gelingt und merkt irgendwann, da kommt nichts zurück, es ist eine Einbahnstraße. Und deswegen gibt man dann auf und sagt, nein, ich kann nicht mehr, ich kann nicht weiter. Und dann dieser gleiche Mann, das war ist ein österreichischer Philosoph, Denker und auch Humorist, der hat gesagt, manche Leute pflegen neben ein paar zwischenmenschlichen Beziehungen auch einige zwischenunmenschliche. Und auch das stimmt. Gut, wir haben eins gelernt, nämlich wie man eine Fassade lebt, damit es niemand merkt. Und wie wir uns so geben müssen, dass keiner merkt, dass irgendwas nicht stimmt, nur irgendwann geht auch das zu Ende. Und irgendwann bricht auch eine Fassade herunter. Dabei ist Liebe ja eigentlich was Schönes. Es hat mal jemand gesagt, Liebe ist wie eine Droge. Entweder sie zeigt dir das Paradies oder sie bringt dich um. Was dran, oder? Das ist manchmal so. Oder, und das habe ich ganz besonders für heute rausgesucht, Liebe ist wie Wandern. Wer den Gipfel besteigen will, muss auch die Täler durchwandern. Da ist auch was dran, gell? Also das in Bezug auf Liebe. Übrigens, auch das hat jemand gesagt, das Problem mit der Liebe ist, dass auch die Herzlosen mitspielen. Also wir reden von der Liebe, wir wünschen uns die Liebe. Wir wünschen uns das in allen Beziehungen. Ich rede jetzt nicht unbedingt nur von der Ehe. Ich rede von Freundschaften, von Beziehungen in der Familie mit Eltern, Kindern. Wir haben vorhin ein Beispiel darüber gehört. Und ganz schnell kommen wir an unsere Grenzen und dieses mit dir durch dick und dünn wird ganz schnell zu etwas, was eher dünn ist wie dick. Sehr dünn. Kaum noch zu sehen ist. Und im Duden findet sich dann, also im Lexikon, findet sich dann so eine Beschreibung und eine Definition, was ist Liebe? Und dann steht dort, gut hinhören, starkes Gefühl des Hingezogenseins. Starke im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Menschen. Und dann frage ich, und wenn das Gefühl weg ist? Wenn das Gefühl nicht mehr da ist? Wenn vielleicht gerade mal so eine Phase kommt, wo man sich nicht mehr versteht, wo man nicht mehr einander ins Gesicht sehen kann, wo man merkt, dass der Herzschlag eher so unterschiedlich geworden ist. Gibt es dann keine Liebe mehr? Ist Liebe nur da, wo alles gut geht und alles gut funktioniert? Und wenn nicht, dann ist alles vorbei. Und dann muss man eben, und nochmal, ich beziehe das nicht mal nur auf Ehen, sondern generell, und dann muss man auseinandergehen, weil keine Liebe ist mehr da. Ist das so programmatisch? Also Psychologen würden das unterstreichen. Psychologen würden zwei Dinge machen. Sie würden in die Vergangenheit gucken und sagen, okay, wer ist schuld daran, dass das so nicht funktioniert? Und dann, und wenn es nicht funktioniert, dann muss man auseinandergehen. Warum? Weil Liebe so definiert ist. Und ich muss überlegen, was ist Liebe wirklich? Wenn man in die Bibel schaut, im Neuen Testament, da wird es auf Griechisch gemacht, also den zweiten Teil der Bibel, der Neues Testament genannt wird, aber auch schon fast 2000 Jahre alt ist, also auch nicht mehr ganz so neu ist. Aber im Neuen Testament auf Griechisch, da gibt es für Liebe drei Begriffe. Und diese drei Begriffe sind interessant. Das eine ist Eros, das kennen wir, Erotik, diese sich gegenseitig anziehende Liebe, sinnlich erotische Liebe, das Begehren des geliebten Objektes, so heißt es auch wieder im Lexikon. Also Eros, dann gibt es Philia, das ist die freundschaftliche Liebe, die brüderliche Liebe, die Freundesliebe, die auf Gegenseitigkeit beruht, die man braucht auch, um durchs Leben zu kommen. Und dann gibt es noch die sogenannte Agape, also drei Worte, Eros, Philia und Agape. Und Agape ist diese Liebe, die eigentlich in der Bibel nur einem zugesprochen wird, nämlich Gott. Warum? Weil das ist die Liebe, die ganz rein ist. Die Liebe, die sich hingibt, die selbstlos ist, die den anderen fördert und nicht auf sich selbst guckt, in keinster Weise. Die immer das Wohl des anderen im Blick hat. Aber wie gesagt, da wird es dann ganz schwer und ganz eng bei uns. Aber in der Bibel sagt, Gott ist ein Gott, der so liebt. Übrigens, das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn schickt und am Kreuz sterben lässt, weil er Agape-Liebe hat, selbst aufopfernde Liebe. Kann uns das helfen? Kann uns das helfen, dass wir verstehen, wie wir miteinander leben können, in Beziehungen leben können, egal welcher Art, und dass diese dann auch gelingen können? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Und dabei gibt es ganz viele Dinge, die die Beziehung ja schwer machen, gell? Nochmal, egal auf welcher Ebene. Zum Beispiel fehlende Ehrlichkeit. Es gibt Menschen, die sind aus Liebe unehrlich. Doch wenn zur Liebe keine Wahrheit dazu kommt, übrigens, das ist auch ein Prinzip aus der Bibel, wenn zur Liebe keine Wahrheit dazu kommt, dann kommt es am Ende zum Chaos. Und deswegen, Beziehungen können nur gelingen, wenn Ehrlichkeit da ist. Oder was auch Beziehungen schwer macht und dann auch unmöglich ist, fehlende Kommunikation. Wenn nicht mehr miteinander gesprochen wird. Oder fehlende Zeit. Wir haben halt keine Zeit, gell? Das ist so schnell gesagt, hab keine Zeit. Aber wir könnten doch am Sonntag zusammen, na, ich hab keine Zeit. Fehlende Zeit, fehlende Ehrlichkeit, fehlende Kommunikation, fehlende Zeit oder auch fehlendes Interesse für den anderen. Ich kann ja sagen, meine Frau ist gerade draußen, die hört es nicht. Aber sie schaut gerne Schnulzen. Sagt man ja auch Schnulzen? Oh, ich schieb dann immer die Tempos hin. Ich bin kein so Schnulzentyp. Ich liebe eher Fußball. Habe ich schon erwähnt die Woche, wer Weltmeister geworden ist? Argentinien, genau, ja, ja. Ein paar Grinsen, ja, ja. Sehr schön. Ich schaue lieber Fußball. Jetzt ist ja die Frage, was gucken wir? Gucken wir Schnulze oder Fußball? Ganz einfach, oder? Jetzt könnte man sagen, wer größere Liebe hat, der lässt den anderen gucken, was er will. Aber das Problem ist, dass in ganz vielen Beziehungen ja man gar nicht weiß, was dem anderen interessiert. Wenn man dann fragt, was ist denn das, was den anderen interessiert, kommt nichts. Ich glaube das, ja. Fehlendes Interesse. Und zu diesem ganzen Fehlenden kommt noch dazu, dass wir Persönlichkeiten sind. Übrigens, das ist gut so. Ich glaube zwar diesen Satz nicht mehr, den man immer gesagt hat, Gegensätze ziehen sich an, das ist viel, viel schwieriger und komplexer als das, wenn man so Paare oder wenn man Freundschaften sieht. Aber ich glaube, dass diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, die wir sind, entweder dazu führen, dass wir uns so ergänzen, dass eine Beziehung gelingen kann, oder dass sie dazu führen, dass wir crashen und dann geht gar nichts mehr. Nur, es gibt keine Beziehung, wo beide gleich sind. Wir sind alle unterschiedlich. Jetzt, die meisten von uns sind auch ein bisschen komisch. Ich habe das jetzt positiv ausgedrückt und habe gesagt, die meisten. damit jeder, der denkt, er sei es nicht, sich jetzt als diese Ausnahme sehen kann. Was ihn aber wiederum komisch macht. Also, das sind unterschiedliche Persönlichkeiten und jeder bringt sein Schweres mit. Aber es gibt noch mehr, was Beziehungen schwer macht, zum Beispiel Loyalitäten außerhalb der Beziehung. Wenn eine Beziehung geführt wird und es gibt immer noch jemand, der wichtiger ist. Ich traue viele junge Menschen, mache die Hochzeit und gebe ihnen den Segen Gottes. Das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich glaube, dieser Schritt ist ein unglaublich guter, wichtiger Schritt in unserer Welt, wenn Menschen sich das Ja-Wort sagen. Deswegen tue ich es sehr, sehr gerne. Und eine Sache sage ich immer, denn erste Reihe sitzen immer die Eltern. Und dann gucke ich immer die Eltern an und sage ihnen, Finger weg. Finger weg, ab jetzt sind diese zwei die wichtigsten füreinander. Nicht mehr ihr. Manchmal gehen dann so die Köpfe runter, manche nicken ganz verschämt. Ja, ganz unterschiedlich. Weil eine Loyalität außerhalb einer Beziehung dazu führt, dass es auseinanderklafft. Es ist dann wie ein Keil, der dazwischen geschoben wird. Und auch da gilt es ganz besonders aufzupassen. Und ich habe noch was gemerkt, das sehr oft Beziehungen kaputt macht oder dazu führt, dass sie nicht gelingen, nämlich falsche Ratgeber. Dann kommt immer einer, der sagt, ich hab dir's doch gleich gesagt, oder? Dass du das nicht hättest machen sollen, dass der Falsche für dich ist. Ja, das hilft keiner Beziehung, oder? Das gießt noch mehr Öl ins Feuer und das Feuer wird noch viel stärker brennen. Am Ende bleibt nichts bestehen. Selbst die Loyalität irgendwann nicht, die da vorher war. Und deswegen, es gibt vieles, was Beziehungen schwer macht, aber es gibt auch ganz vieles, was Beziehungen fördert. Und ich will mal so ein paar Sachen nennen. Zum Beispiel einfach mal grundsätzlich Akzeptanz. Und zwar Akzeptanz des anderen, so wie er ist. Mit dem vielen Guten und den vielen Macken. Die Macken, die merkt man erst viel später, gell? Liebe macht blind. Manchmal länger, manchmal kürzer. Aber sie macht blind. Bis es dann anfängt, meistens in Äußerlichkeiten, der lässt die Zahnpastatube offen und das mag ich nicht. Aber sich dann immer mehr konzentriert auf Dinge, die wichtig für mein Leben sind, Werte, die ich ganz hoch halte. Und dann wird es schwer. Denn bei den kleinen Dingen ist das kein Problem. Bei den großen Dingen, die mir wichtig sind, da wird es schwer, wenn die nicht akzeptiert werden. Hier kommt wieder das dazu, dass manchmal, wenn Menschen zusammenfinden und eine Beziehung leben, nochmal egal in welcher Form, auf welcher Ebene einer Beziehung, dass wenn ich kein Interesse habe, ich ja gar nicht weiß, was ist ihm wichtig. Und deswegen Beziehungen nicht gelingen. Akzeptanz, auch Verständnis oder Freiheit. Zur Liebe gehört auch immer Freiheit. Liebe kennt kein Gefängnis. Weder in Gedanken noch in Taten. Und es hat mal jemand gesagt, und das finde ich eine super Sache, Liebe macht frei, weil man damit näher rückt. Liebe macht frei, weil man damit wieder näher rückt. Die Freiheit distanziert nicht, sondern bringt zusammen. In dem Wissen, man hat die Freiheit. Respekt füreinander, Achtsamkeit. Ich habe so eine Uhr, so eine digitale Uhr und jeden Morgen kommt es, ich weiß gar nicht um wie viel Uhr, dann kommt so, dann merke ich, irgendwas passiert da und dann gucke ich drauf und es steht, es ist Zeit, achtsam zu sein. Ich weiß gar nicht warum, ich müsste mal abschalten wahrscheinlich. Aber Achtsamkeit, das ist etwas, was wir in Beziehungen brauchen. Acht zu haben, das steht übrigens in der Bibel ganz, ganz oft. Hab Acht auf dich selbst, steht da, aber dann steht auch, hab Acht auf die anderen, auf den anderen. Und das hilft in Beziehungen, Acht zu haben. Kommunikation, Vertrauen und, ah ja, es gibt noch ein Wort, das Beziehung ganz, ganz stark fördert. Und das ist dieses Wort Vergebung. Vergebung. Vergeben. Ich habe das schon so oft gehört in Seelsorgengesprächen, wo Menschen gesagt haben, das kann ich ihm nicht mehr vergeben. Nochmal, nicht nur in der Ehe. Da kommen Kinder und sagen, das kann ich meinem Vater nicht vergeben. Das kann ich meinen Eltern nicht vergeben. Boah, Und ich verurteile sie, bitte nicht falsch verstehen. Ich weiß, dass manchmal dahinter Geschichten liegen, die so furchtbar sind, dass ich nicht wüsste, wie ich es machen würde. Nur ohne Vergebung können Beziehungen nie gelingen. Ohne Vergebung werden die Furchen in der Liebe immer tiefer. Und am Ende stürzen wir in die Tiefe, miteinander, alle. Denn es wird immer auch unser Herz angreifen. Und deswegen bin ich Christ. Ich glaube, dass Gott es gut meint mit mir. Deswegen vertraue ich ihm. Ich vertraue ihm aus zwei Gründen. Das werde ich morgen früh im Gottesdienst nochmal ganz deutlich aufzeigen. Ich vertraue Gott, weil er wohlwollend ist. Also er meint es gut mit mir und weil er kompetent ist. Er kann es auch. Die zwei Sachen sind für mich total vertrauenswürdig. Ich erkläre das morgen früh, heute nicht. Aber er ist wohlwollend und er ist kompetent und deswegen sagt er, hey, ich gebe euch einen Lebensrahmen, der euch hilft, damit Beziehungen gelingen können. Nicht nur Beziehungen, dass euer Leben gelingen kann. Leider ist es so, dass der Mensch das von sich gestoßen hat. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das hier gesagt habe, gestern Abend oder heute bei dieser Wanderung, aber der fast so große wie ich, Napoleon, nicht meine Körpergröße, der hat einmal gesagt, die Menschen glauben alles, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Und wenn ich heute komme mit der Bibel und sage, die Bibel sagt, oder Gott sagt, lebe so, dann sagen die Leute, nur was in der Bibel steht, sagen sie, nee, dann nicht. Wenn ich irgendeinen komischen Namen nehmen würde und würde sagen, hier eine Lebensweisheit aus dem fernen So und so, würden die sagen, wow, ja, das stimmt. Gott gibt uns einen Rahmen, nicht um uns das Leben zu vermiesen. Manche denken, wenn man Christ wird, dann darf man das nicht mehr und das nicht mehr und dann ist das. Das stimmt gar nicht. Ich bin immer wieder in Schulen gewesen, um Schülern in Deutschland ein bisschen was aus der Bibel zu erzählen. Wir haben Religionsunterricht. Ich weiß nicht, ob das es hier auch gibt. Und dann darf ich immer wieder auch mal Unterricht machen. Und meistens tue ich mit den Schülern so eine kleine Wette abschließen. Ich sage ihnen, hey, wisst ihr was? Wenn euer Leben spannender ist wie meins, dann glaube ich, was ihr glaubt. Aber wenn mein Leben spannender ist wie euers, dann müsst ihr glauben, was ich glaube. Bisher noch hat keiner bei dem Deal eingeschlagen. Nein, ich glaube nicht, dass Christsein, dass Gott unser Leben einengen will. Nein, er gibt uns einen Lebensrahmen, der uns ungeheuer viel Freiheit gibt, der uns zu fröhlichen Menschen machen kann und will. Ich glaube, ich lebe das selber und bin froh drum. Aber der gleichzeitig und sagt, du, es gibt Dinge, die lassen Beziehungen kaputt gehen. Und deswegen halte dich dran und dann kann es funktionieren, dann kann es gelingen. Manchmal sowieso und manchmal mit Hilfe, aber es kann gelingen. Nur halte dich an diesen Rahmen. Zum Beispiel, das steht im Neuen Testament, im sogenannten Kolosserbrief, da hat ein Missionar an eine Gemeinde in Kolosse geschrieben und der hat Folgendes geschrieben, legt ab von, ach übrigens, habe ich noch gar nicht gesagt, gell? Ist schon aufgefallen? Ich habe mein Lieblingshemd an heute. Ich mag das sehr. Und dieser Text, deswegen sage ich es, weil dieser Text, wo das drinsteht, da geht es darum, wir sollen etwas ausziehen und wir sollen etwas anziehen. Das ist interessant. Und interessant ist eben, man muss auch vorher ausziehen. Also wer sein verschwitztes T-Shirt nicht auszieht und denkt, wenn er das Saubere drüber zieht, ist alles okay, der muffelt trotzdem weiter, oder? Und deswegen heißt es in der Bibel, hey, wenn die Beziehungen gelingen sollen, dann zieh bestimmte Dinge aus deinem Leben. Wie zum Beispiel, so heißt es hier, Zorn. Ausrasten ist hier gemeint. Da ist hier gemeint, dass ich nicht mit normalen Worten sage, dass mir etwas nicht passt. Also damit wird ja nicht gesagt, dass es nicht etwas geben könnte, was mir nicht passt. Nein, damit wird einfach nur gesagt, du, sag es mit normalen Worten und sag es nicht in einem überhöhten Eifer deiner Gefühle, das den anderen kaputt macht, weil es den anderen erpresst. Zorn. Kein Grimm, keine Bosheit, keine Lästerung heißt es. Und dann heißt es auch, und belügt einander nicht. Nochmal, Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Da, wo es in den Beziehungen nur Liebe gibt und die Wahrheit nicht da ist, dann ist es wie dünnes Eis. Es bricht einmal und wir brechen in das kalte Wasser ein. Da, wo es nur Wahrheit gibt und keine Liebe, da wird es zu einem kalten Miteinander, das mit Liebe nichts zu tun hat. Aber da, wo Liebe und Wahrheit zusammenkommen, so sagt die Bibel, wo Liebe und Wahrheit zusammenkommen, da kann es gelingen, dass Menschen miteinander gehen und manchmal wird ein bisschen mehr Liebe gefordert sein und manchmal ein bisschen mehr Wahrheit und am Ende aber wird es etwas sein, was ausgleichend hilft, dass wir miteinander leben können. Übrigens, Gott macht das mit uns auch. Gott begegnet den Menschen in Liebe und in Wahrheit. In der Liebe dessen, dass er sich selbst aufopfert für ihn, aber in der Wahrheit dessen, dass er ihm sagt, du, das ist gut, wenn du so und so lebst. Liebe und Wahrheit und Lüge macht immer kaputt. Lüge ist immer zerstörerisch. Und für die, die sich vielleicht mal befasst haben mit Dingen wie Gott und Satan, da kann man nur sagen, dass die Bibel sagt, dieser Satan, dieser Gegenspieler Gottes, das ist der Vater der Lüge. Denn er weiß, was Lüge anrichtet. Und deswegen Ehrlichkeit und nicht Lüge. Und dann heißt es, zieht das alles aus, all das und noch mehr, was ich gerade genannt habe. Und dann heißt es, und jetzt zieht euer Lieblingshemd an. Deswegen habe ich es erwähnt, guckt nochmal drauf, toll, oder? Leider schon so oft gewaschen. Ich habe geguckt, ob es das Gleiche nochmal gibt. Gibt es nicht mehr, ich heule. Oh. Das steht in diesem Text und jetzt zieht an. Was sollen wir denn anziehen? Und jetzt kommen ganz tolle Begriffe. Wenn man die hört schon, das tut gut, das ist wohltuend. Zum Beispiel herzliches Erbarmen. Da kommt was von Herzen, das ist authentisch. Das macht nicht kaputt. Herzliches Erbarmen oder Freundlichkeit. Ein freundlicher Mensch. Was ist ein freundlicher Mensch? Ein freundlicher Mensch ist doch der, der es dem anderen leicht macht, Freund zu werden. Das ist doch ein freundlicher Mensch, oder? Und auch da wieder, ehrlich. Also nicht gespielt, nicht Fassade, sondern von Herzen. Freundlich zu sein, Freundlichkeit. Ich glaube, das ist etwas, was in einer Beziehung unbedingt hineingehört. Sonst geht es nicht lange gut. Und das ist nicht mal das Schwerste, deswegen sage ich das so. Freundlich zu sein oder wie es hier heißt, Demut, Sanftmut oder, oh, ein Begriff, der ist toll. Da knabber ich sehr viel dran. Nein, ich sage es lieber nicht zum Nächsten. Nein, ich sage es. Wusste ich doch. Geduld. Geduld. Wie sind die Südtiroler drauf in Sachen Geduld? Kommt drauf an. Da hinten gehen es so, manche machen so, keiner macht so. Okay, das ist doch so, oder? Geduld heißt doch auch, den anderen sein zu lassen und werden zu lassen. Geduld heißt doch, dass ich dem anderen gönne, dass er Zeit hat zu wachsen. Ich bin ungeduldig. Also wenn ich zum Beispiel, deswegen mache ich das schon gar nicht, wenn ich irgendwas pflanzen würde und ich würde sehen, es kommt schon ein bisschen raus, wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde ziehen. Ich würde drücken. Ich würde tun, dass das Ding endlich draußen ist. Ich würde sagen, kann doch nicht sein, dass du so lange brauchst. Was würde passieren? Ich würde es kaputt machen. Ungeduld in Beziehungen macht Beziehungen kaputt. Denn Beziehungen müssen wachsen. Stück für Stück. Und wer daran zieht, macht kaputt. Wer fordert, wer erpresst, macht kaputt. Und das sind alles Dinge, die sagt die Bibel übrigens, das sage nicht ich. Das steht in der Bibel, sagt auch kein Psychologe, da steht da alles drin und macht ja sowas von Sinn. Geduld zu haben füreinander. Hier vorne sitzen zwei fest, die halten sich die Hände ganz fest. Hä? Hört gut zu. Ja, ja, Geduld. Und dann kommt noch so ein Wort, das ist ja auch interessant. Da heißt es, und ertrage einer den anderen. Wir sind Menschen. Und ich habe vorhin von den verschiedenen Persönlichkeiten gesprochen, oder? Und jede Persönlichkeit hat ihre Macken. Und die muss man ertragen. Und die muss man ertragen. Und dann muss man auch mal ein Ja dazu sagen. Und ja, das will ich ertragen. Um deinetwillen, um der Liebe willen. Ja, ich weiß. Wenn es mal Dinge sind, die tatsächlich mich selber als Person so in Frage stellen, also was der andere tut und sagt, stellt mich als Person so in Frage, dass ich es nicht mehr ertragen kann, dann muss ich drüber reden. Und da kann ich nur einen Tipp geben, wie Beziehungen gelingen. Ja, nicht alleine machen. Hilfe holen. Wir reden im christlichen Glauben deswegen von der sogenannten Seelsorge. Ich brauche ein Wort von draußen. Und am besten, so glaube ich, ist ein Wort, das gefüllt und erfüllt ist von dem, was Gott sagt, um mir zu helfen, damit es weitergehen kann. Und so, und wenn wir dann eben das Hemd angezogen haben, dann steht hier in der Bibel drin so, und jetzt kommt der Mantel auch noch, falls es kalt wird. Wollt ihr den Mantel auch noch hören? Über alles aber, also der Mantel, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit, und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Da werden nochmal drei Dinge gesagt, nämlich Liebe, Friede und Dankbarkeit. Ich könnte jetzt noch 2 Stunden reden, ihr wisst es, gell? Ich kann viel reden und lange reden. Aber ich höre auf, ich will gar nicht noch weiter reingehen. Ich will nur eins sagen, ich glaube, Beziehungen können gelingen. Und es ist gut dabei, sein Ohr ganz weit aufzumachen für das, was Gott zu sagen hat. Falsche Ratgeber zu vermeiden. Sich nicht einwickeln zu lassen mit falschen Loyalitäten. Ehrlich zu bleiben. In Liebe und Wahrheit zu leben. Und, was hier steht. So, und jetzt weiß ich, wenn ihr normale Menschen seid wie ich, seid ihr es? Na gut, wie ich vielleicht nicht, aber normal. Dann werdet ihr sagen, das kann doch keiner schaffen, oder? Ja, das ist nicht einfach. Das ist ein ganz schöner, hoher Messstab. Und jetzt heißt es, ich will es versuchen. Ich will es versuchen mit meiner Frau, ich will es versuchen mit meinen Kindern so zu leben, mit meiner Mutter, die jetzt 84 ist und wo ich manches Mal denke, sie ist wieder wie ein kleines Kind. Aber ich will es versuchen, um ihretwillen. Aber ich merke, ich scheitere. So, und jetzt kommt's. Wenn wir sagen, dass wir nicht scheitern, dann betrügen wir uns selbst. Übrigens, das steht auch in der Bibel. Da wird ein anderes Wort genommen. Da steht in der Bibel, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, also dass wir nicht Fehler machen, dass wir nicht schuldig werden, dann betrügen wir uns nicht selbst. Betrügen wir uns selbst. Aber jetzt kommt's. Aber wenn wir scheitern, dann dürfen wir zu Gott kommen. Dann dürfen wir um Vergebung bitten und dann heißt es, Gott ist so treu, Gott ist so gut, dass er vergibt. Aber Moment, er ist noch nicht fertig. Er vergibt nicht nur, sondern dann heißt es in diesem Bibelvers, einer meiner Lieblingsverse, er vergibt, und ich nehme jetzt die Worte der Bibel und dann erkläre ich, und er reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, er fängt an, sauber zu machen. Er hilft mir, die Beziehung, die dreckig geworden ist, die Beziehung, die unsauber geworden ist, die Beziehung, die nicht mehr klar ist, wieder aufzupolieren. Er vergibt und er reinigt. Das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Das ist das Kreuz. Das ist das, um was es am Ende geht. Wenn ich das Kreuz anschaue, und ich möchte es heute Abend noch mal zum Schluss machen und jeden, der da ist, bitten, das mal zu tun, dann erinnere ich mich an diesen Jesus Christus, der am Kreuz hängt. Und dann erinnere ich mich an 3 Dinge. Man hat ihm eine Dornenkrone aufgesetzt. Und das, so glaube ich, für alle die Gedanken, die wir ohne ihn denken. Und man hat ihm die Nägel in die Hände geschlagen. Und das für all das, was wir tun, ohne an ihn zu denken. Und man hat ihm seine Füße angenagelt für all die Wege, die wir ohne ihn gehen, in Sachen Beziehungen. Und jetzt gilt es, zurückzugehen zum Kreuz und dankbar zu sein dafür, dass er das getan hat und zu sagen, ja, Herr, ich möchte, dass du in meinem Leben bist. Und das ist eine herzliche Einladung Gottes. Das ist ein Start, das ist ein Anfang. Das ist so ein erstes Aufleuchten dessen, wie Beziehungen gelingen können. Und das wünsche ich jedem hier.